So, die Botschaft, die ich das letzte Mal hatte, heißt, aus der Schwachheit zur Kraft Gottes. Es behandelt genau diese Thematik. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, wo ein Verursacher hat, wer nicht will, dass wir in diese Kraft Gottes hineinkommen. Viele von uns fühlen sich in manchen Zeiten unglaublich schwach. Unglaublich schwach. Und ich habe, denkt daran, an das prophetische Wort, was der Herr geredet hat im Buch Daniel. Wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes vollendet sein wird, dann wird es geschehen. Und was meint Gott damit? Ich fange nochmal damit an. Es ist so wichtig, dass wir ins Wort gehen. Ich bin so dankbar, wenn ich das Wort, die Bibel habe, weil das Wort Gottes ermutigt mich ungemein und klärt mich auf. Es hilft mir, auf Gott zu schauen, nicht auf mich, nicht auf meine Schwachheit. Wir gehen oft nach dem Gefühl. Wir sind bedrängt von allen möglichen Dingen, dann explodiert es da drin. Kriegt Telefonanrufe jetzt wieder neu. Überall bete, 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 die Dämonen sind los. Natürlich, Dämonen sind unreine Geister. Deren Auftrag ist es einfach, wir müssen sehen. Satan hat einen Auftrag, die Dämonen, den gibt er weiter an, die unreinen Geister. Und die wollen die Menschen in Gebundenheiten halten, dass sie nicht frei werden. Aber da ist ein Helfer. Und ich sage noch einmal, das zu erkennen, was hinter der Herrschaft Gottes steht. Es ist eine Gottesherrschaft der Liebe. Da, wo es kein, im himmlischen Jerusalem, kein Geschrei, kein Zank, kein Morden, kein Streiten, keine Depression. Da gibt es keine Depression, das ist ein Fremdwort. Aber hier auf der Erde ist es anders. Und darum will Gott uns da hineinbringen. Und wir müssen den Plan Gottes erkennen. Ich fange an mit einem Wort. Ich habe das hier in ein Bibelwort, kennt ihr alle schon, wir haben oft darüber gepredigt. Und ich hatte damals eine Karte gemacht, in farbig, habe ich aber jetzt nicht da, in Farbe, sondern in schwarz-weiß. Da seht ihr ein Gefäß, ein dönernes Gefäß, das Fenster offen in den Raum, Licht fällt auf das Gefäß, oben drüber, die Taube, die weiße Taube als Symbol des Heiligen Geistes schwebt darüber. Das heißt, der Herr ist Geist. Gott ist Geist. Und wenn wir ihn erlauben, in unseren Gefäßen hineinzukommen, denn hier schreibt Paulus darüber, dass wir unseren Leib wie Gefäße Gottes Geist zur Verfügung stellen, dann geschieht eine Befreiung. Und darum sagt Paulus in 2. Korinther 4,7, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und darum geht es heute. Der schreibt über die Bedrängnis. Und wenn du die Bibel mal liest, dann wirst du sehen, was die Jünger damals für Bedrängnis erlebt hatten. Paulus wurde niedergeschlagen. Die waren im Kerker. Aber sie standen auf, weil sie sich erinnerten, dass sie etwas besaßen. Diese überragende Größe der Kraft. Die ist heute da, ihr Lieben, und das ist keine Lüge, die ist heute hier. Weil die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, bin ich, spricht der Herr, mitten unter ihnen. Nun, Gott ist Geist. Und wir haben gelernt von der Bibel, dass Jesus zum Vater zurückgegangen ist in den Himmel und er sagte, ich lasse euch nicht allein. Ich sende euch den Helfer, den Beistand, den Tröster, den Lehrer, der bei euch sein wird. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, gibt es eine Veränderung. Der Geist dieser Welt muss Abschied nehmen. Der Geist, der uns gefangen hält in verschiedenen Gefängnissen, in Depressionen, in Lüsten. Ich höre es immer wieder, wie Menschen sagen, ich tue Dinge, die ich nicht gerne tun will. Ich werde gezwungen, sie zu tun. Ja, wer zwingt einen denn? Der Feind dieser Welt, der im Fleisch, das Fleisch beherrschen kann. Wir müssen einfach akzeptieren, was das Wort Gottes sagt über das Fleisch. Noch einmal, dein Fleisch kann sich nicht bekehren, aber der Geist Gottes will in deinen Menschengeist, in deine Seele hinein. Und die können sich bekehren. Und Gottes Geist, wenn deinen Geist erfüllt, bist du nicht mehr dasselbe. Dann merkst du halt, das Fleisch ist noch rebellisch, aber der Geist Gottes ist stärker. Und er sagt, lass, gib meinem Geist Raum. So wie in diesem Gefäß. Dann wirst du weit für die Liebe Gottes. Und dann muss die Finsternis weichen. Die Betrübnis, der Herr hat nicht gesagt, ihr werdet keine Betrübnis haben. Die kommt zu, in der Endzeit wird die stärker. Aber jetzt sagt er, der in euch ist, der Heilige Geist. Das ist diese Person, die mit seiner Kraft dich verändert. Und wir werden es dann hören, was er alles gewirkt hat, schon im Neuen Testament, überall bis auch heute, Befreiungen bewirkt hat, Veränderungen, dass die sagen, ich bin nicht mehr derselbe. Das beste Beispiel bin ich selber. Ich war ja einst tot und Gott hat mich befreit. Ich war ein Schlappi. Ich war einer, der konnte nie Nein sagen zur Sünde. Das war mir unmöglich. Aber nachdem ich im Tod war und habe gesehen, dass es eine Hölle gibt, und dass es ein Schwert gibt, auf dem ich lag, hat mir Gott Gnade geschenkt und das Leben gegeben. Und derselbe begnadigende Gott ist heute da, weil er will, dass niemand im Gefängnis der Sünde, der Gebundenheit, der Depression bleibt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Aber wir müssen doch auch ehrlich sein und erkennen, wenn ich gefangen bin oder nicht. Und du weißt das, weil dein Geist in dir, der Geist des Menschen, gibt deinem Geist Zeugnis. Ja. Ich tue Dinge, die ich nicht will. Ich tue das und jenes. Aber der Herr sagt, getrau um den Geist Gottes. Da wird er nicht dich als eine Marionette behandeln. Das macht er nicht, denn er hat den jeden Menschen auf der Erde, jeden Menschen einen freien Willen gegeben. Aber du musst einsehen, dass du ohne ihn, der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts, aber absolut nichts tun. Und der Teufel kommt dann her, du bist ein Versager, du bleibst ein Versager. Und dann sagen wir, Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. Dann sagen wir auch noch, ja, so ist es. Ich kann nicht anders. Sag doch mal, ich will nicht mehr diesen Weg gehen. Das liegt an deinem Willen, denn Gott hat jeden, auch den schlimmsten Gebundenen, im Gefängnis einen freien Willen gegeben. Nicht, denn der Herr sagt, ich gebe euch nicht einen Geist der Knechtschaft, der Unfreiheit, sondern einen Geist der Freiheit, der Sohnschaft, dass du sagen kannst, ja Herr, mit deiner Hilfe gehe ich aus diesem Gefängnis raus. Und Gott will heute verändern, ihr Lieben. Und ich werde mit euch in das Wort hineingehen. Die Botschaft, die Gott mir gab, am Montag oder Dienstag. Das ist ja die Fortsetzung. Und wer immer hier ist, der weiß, dass ich meine Botschaften direkt vom Herrn krieg. Und das ist die Botschaft von Apostelgeschichte 3,6. Die wollen wir mal hier lesen. Ich lese diese im ganzen Zusammenhang. Interessant ist, dass derjenige, der die Geschichte, von dem es handelt, selbst ein absoluter Versager war. Es handelt sich um Petrus. Petrus war der Mann, es war wie gesagt kein Schriftgelehrter. Die Bibel spricht überhaupt ganz klar, dass der Herr, was nichts ist, erwählt hat. Also kein Theologe. Wenn du heute Theologe wärst, hättest du sowieso Probleme, weil die Theologen sind die Schriftgelehrten der heutigen Zeit. Die wie alle gegen den Geist Gottes gingen, die gegen Jesus gingen und sagten, ja, das haben wir alles studiert, wir sind Studierte und das mit dem Gott der Bibel, das braucht ihr gar nicht glauben. Es gibt keinen richtigen Gott. Wir selber sind wie Götter. Aber ich sage euch, genau dieses Nichts von Petrus, der den Herrn dreimal verleugnet hat, der wirklich gefallen ist. Wie kommt der Herr dazu, gerade diesen Mann, als wüsste er nicht, dass er ein Versager war. Er weiß es von vornherein und sagt, Petrus, dein Name heißt Stein. Und auf diesen Stein, auf diesen Fels, wie anders die Übersetzung ist, will ich meine Gemeinde bauen. Und später sagt er, wenn du dich eins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Das ist sehr wichtig. Jetzt pass gut auf, worum es ging. Also, der Herr war nicht mehr da. Er ist hochgegangen. Die Jünger waren erst in Confusion, die waren wirklich erst in Verwirrung. Was sollen wir denn tun ohne ihn? Er ist doch gar nicht mehr da. Die einen versuchten wieder zurückzugehen zum Fischfang, aber da war eine Spaltung in ihnen. Sollen wir jetzt wieder zurück Fische fangen im See Genezareth? Wobei sie wussten, sie erinnerten sich an die Worte des Herrn, der ihnen gesagt hat, von nun an werdet ihr Menschen fischen. Aber wo war der, der ihnen beistand? Er war ja sichtbar da, aber jetzt hat der Herr gesagt, ich erinnere, erinnert euch und kommt zusammen, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, die euch dazu ausrüstet. Denn ihr werdet mit Heiligen Geist ausgerüstet werden, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Mittels dieser Kraft, ist auch eine Person, werdet ihr fähig sein, meine Zeugen zu sein. Aufzustehen aus der Schwachheit. Das heißt, wenn die Kraft Gottes über dich kommt, lieber Freund, liebe Geschwister, dann bist du einfach nicht mehr derselbe. Ich erlebe es doch in meinem eigenen Leben. Aber wem es nicht gefällt, nach wie vor, ist der Fürst dieser Welt. Und was will er denn säen? Wisst ihr, was er säen will? Und der Sämann ging aus, heißt es in der Bibel. Und jetzt seht doch mal den Satan als Sämann. Wusstet ihr, dass der auch sät?
Ja.
Was sät er denn? Zweifel. Zweifel. Komm, ach, ich sehe, du schwankst hin und her. Jetzt sehe ich dir eine Portion Zweifel in dein Herz. Ich sehe dir jetzt Unglauben in dein Herz. Mein Gewächs geht schneller auf. Ja, natürlich. So ist es oft. Schaut mal, wie schnell das Unkraut draußen wächst. Und dagegen guter Same, wie lange das dauert. Und weil er den Hang der Menschen genau exakt kennt, bei uns muss alles quick, quick gehen. Darum gehen wir so gerne zu McDonald's. Fastfood-Gesellschaft. Aber das bezieht sich auch auf den Geist. Wir müssen das mal ganz klar sehen. Es bezieht sich auch auf die Art, wie wir erzogen wurden. Es muss alles schnell gehen. Ich will schnell das haben. Ich will schnell einen Job haben. Ich will schnell eine Frau haben. Da rief einer bei mir an, schon längere Zeit her. Ich will eine Frau. Kannst du beten für eine Frau? Ich will eine Frau. Und ihr Lieben, der hatte sogar den Geist Gottes. Und er betete, dass Gott ihn eine und er hörte nicht auf. Und ich sagte zu ihm, Bruder, du brauchst den Herrn. Es hat alles seine Zeit und Stunde, dann bekam er eine Frau. Und jetzt hat er den größten Ärger mit dieser Frau. Jetzt hat er die größten Probleme und sagt, wäre ich doch Gott gehorsam gewesen und hätte gewartet. Meine Ungeduld, meine verfluchte Ungeduld. Jetzt hat er eine Frau und er wollte, die ganze Ehe wäre rückgängig gemacht. Er leidet jetzt. Sein Fleisch leidet. Siehst du, das ist genau, was Satan produziert. Und manchmal sagt, Herr, ich möchte aber, ich möchte aber. Versteht ihr, warum Gott uns nicht alles geben kann? Weil unsere Motivation ist verflucht menschlich, verflucht fleischlich. Ich möchte mich entschleimen. Ich sag's mal so krass, wie es ist. Aber so sind wir Menschen. Jetzt möchte ich viel Geld, jetzt möchte ich das. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Wir müssen Gott erlauben in uns langsam, Step by Step, dass er uns verändern kann, der Geist Gottes. Es geht nicht so schnell. Du wirst ja auch nicht, du bist jetzt ein kleines Baby und du bist nicht nächstes Jahr 30 Jahre älter. Das gibt es nicht. Und bei Gott, er könnte es, aber weiß ganz genau, was geschieht, wenn du so ein schnelles, explosionsartiges Wachstum hast. Das ist wie ein Luftballon. Das ist der Luftballoneffekt. Wenn du reinstichst, platzt er. Die Luftblase, darum die ganzen Weihnachtsträume von überall, was da jetzt so platzt, diese Wünsche. Lieber Gott, ich bitte dich, schenk mir das und das. Schenk mir diese Puppe, die Barbie-Puppe und schenk mir das und einen Jeep und alles. Das kann Gott nicht so bei seinen Kindern, wird er so nicht Gebete erhören. Das wird er nicht. Nun, Petrus und Johannes, gehen wir zum Bibeltext, gingen miteinander, sie waren ja zusammen, in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, es war der Tempel in Jerusalem, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich, also das geschah immer, ich weiß nicht, ob der jedes Geld gekriegt hat. Wir sehen das oft in den Städten. Wenn du nach Mailand gehst oder nach München, egal wo, siehst du oft Leute, die keine Beine haben. Und inzwischen wissen wir, dass es so eine Mafia gibt, die diese Leute benutzt und ihnen das Geld hinten nach abnehmen, was du ihnen in deiner Barmherzigkeit zu. Tatsächlich, die Rumänen-Mafia ist die eine, aber das machen nicht die, nur die Rumänen, sondern das machen andere auch. Wir wissen nicht, ob er das Geld behalten durfte. Der saß jedenfalls da, man brachte ihn dahin. Er konnte ja nicht gehen und es ist dieses Geschäft mit der falschen Barmherzigkeit. Sehen wir, die einen gehen in den Tempel, damals war es so, um zu beten. Nun, wenn ich das jetzt vergeistige auf unsere Situation, in der wir jetzt stehen, in der die sind, die dem Herrn angehören, dann sagt der Herr durch Paulus, Gott wohnt nicht in Tempeln, die aus Stein gemacht sind. Ja, wer ist denn dann heute der Tempel des Herrn? Der Leib Christi, der weltweite Leib Christi. Jeder, der durch den Geist Gottes in Christus und den Kreuzestod in Christus hineingetauft ist. Halleluja! Da können wir sagen Halleluja, weil es wirklich so geschrieben steht. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass die Unwissenheit unter Kinder Gottes, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also das bist du erst, wenn du den Geist Gottes erlaubst, ihn da hineinzukommen. Da kommt eine radikale Veränderung und die geschieht bei dem Herrn. Und da wird ein Buch angefertigt über deinen Namen und sagt er, da werde ich deinen Namen reinschreiben. Heute ist der Tag, wo das geschieht. Wo Gott sagt, ich will ein Neues aus dir machen. Ich will ein Neues aus dir machen. Und wir müssen endlich mal erkennen, wir sind nicht so einfach der Tempel des Herrn. Da geschieht ein absoluter Verwandlungsprozess. Ja, es gibt Trauben. Bevor er einen Schmetterling gibt, wird es eine Metamorphose geben. Eine totale Verwandlung. Später lesen wir, ein paar Zeilen später, die geschahen auch bei den Gelähmten. Aber viele Menschen, die Großzahl, die Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde, sind inwendig gelähmt. Sie sind inwendig blind. Sie sind inwendig taub. Sie können nicht die Stimme Gottes hören, weil der Fürst dieser Welt ihre Augen verschlossen, die Augen verblendet, ihre Ohren verschlossen hat, damit sie nicht hören und begreifen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, der Herr ist da, um Gelähmte zu befreien. Und viele von uns sind, gerade wenn was passiert, gelähmt vor Furcht. Gelähmt vor Angst. Gelähmt vor Panik. Sie kommen nicht heraus. Sie leiden. Und der Herr sagt, stell dich doch auf mein Wort. Du musst es nicht länger sein, denn ich und meine Kraft sind da, um dir zu helfen. Der Herr hat seinen Engel gesandt, um uns beizustehen. Nun, sie setzten ihn an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die im Tempel hineingingen. Als nun dieser Gelähmte Petrus und Johannes sah, die an ihnen vorbei in den Tempel gehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Und nun, Petrus und Johannes, die haben ihn bestimmt jeden Tag gesehen. Und jetzt möchte ich auch etwas, was so nicht drin steht, aber was sicher ist, weil wir lesen weiter oben, er war jeden Tag da. Und wie wir wissen, ist Petrus und Johannes und die anderen Jünger nicht nur einmal in der Woche in den Tempel gegangen. Sie gingen damals immer wieder, die konnten nicht anders. Sie evangelisierten ja auch dort. Sie mussten die frohe Botschaft weitergeben. Aber was ich hinweisen will und denkt daran, das ist wirklich der Heilige Geist, der uns jetzt etwas zeigen will. Da kommt einer, der immer da war, du siehst ihn nicht und du gehst an ihm vorbei. Aber auf einmal kommt das Kairos Gottes. Wer von euch weiß, was Kairos heißt? Das Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt des Wirkens Gottes. Und das musst du erleben. Und wenn du heute in Bindungen von Feind noch bist und du bist da, dann bist du in den Zeitpunkt Gottes und du wirst als veränderter Mensch rausgehen. Amen. Amen. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Da war nämlich das Kairos Gottes für diese gelähmte Person. Weil Johannes und Petrus gingen ja immer vorbei und sie waren im Gespräch vertieft. Sie sahen ihn immer und sahen ihn doch nicht. Und ihr lieben Gottes, ich will euch etwas sagen, auch für dich und auch für mich. Gibt es ein Kairos Gottes als Diener Christi? Nicht an die vorbeizugehen, die dir Gott zeigt. Um zu sagen, schau mal, du bist an der Person, an den und den vorbeigegangen. Und jetzt will ich dir sagen, ich habe dir etwas gegeben. Gott gibt uns Gaben. Er gibt uns nicht nur die Freiheit. Er gibt uns die Fähigkeit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben das vorhin gerade gelesen mit den Gefäßen, dass die übergroße Kraft von Gott sei, nicht von uns. Viele Kinder Gottes, Charismatiker und andere und Evangelikale würden gerne etwas wirken, aber dann sagen sie, ich kann ja nicht, ich kann keine Wunder tun. Nein, keiner von uns kann ein Wunder tun, aber Gott. Und das will er durch sein Wort. Aber er benutzt dich und mich als Gefäße, als Füße, als Beine, als Hände, als Mund. Und er will, wenn sein Zeitpunkt über dich kommt und du sollst etwas tun, dann sollst du hingehen und das geben, was du empfangen hast, damit andere frei werden. Amen.
Amen.
Amen. Und nun, da heißt es im Vers 4, da war nun dieses Kairos und er wusste doch gar nicht, der Gelähmte, dass jetzt seine Stunde war. Er erwartete ja nur ein Almosen. Aber Gott ist viel mehr. Er sagt, wenn ihr etwas mich bitten werdet, was im Willen meines Gottes ist, er wird euch Befreiung geben, er wird euch Heilung geben, er wird euch Veränderung geben. Und nun sprach Petrus zu ihm. Da blickte Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Schon diese Rede, sieh uns an. Er suchte den Augenkontakt, er suchte den Blickkontakt. Und darum müssen wir auch etwas lernen. Wenn du mit Menschen in Berührung bist, wo ich viele, viele Jahre als Evangelist auf der Straße war, ich habe immer die Leute genau in die Augen geguckt. Und ich weiß, wie damals drei Frauen kamen in einer Woche, die sich nicht kannten in Zürich, und sie sagten zu mir, Herr Beständig, wissen Sie, dass Ihre Augen leuchten? Wissen Sie, dass Sie ganz voller Licht sind? Ich habe mich gar nicht nach Licht gefühlt. Hallo, das Gefühl betrügt. Die haben in mir etwas gesehen, was sie nicht hatten. Selbst meine Frau, die einmal mitging, die hat gesagt, Dieter, du bist ein ganz anderer Mensch. Auf der Straße, wenn du dienst. Das ist das. Darum hat Petrus gesagt, sieh uns an. Das hat nichts mit Hochmut zu tun. Das hat mit einem Bewusstsein zu tun, dass da jemand in dir ist, dass da jemand in dir wirkt, dass dessen Auge Licht ist, ist der ganze Leib Licht. Was für ein Licht brauchen wir? Licht. Jesus, er ist das Licht der Welt. Und durch seinen Geist, durch die Innenwohnung seines Geistes, der ist bei mir. Auch wenn ich vielleicht gerade gestern oder heute früh noch einen Fehler gemacht habe. Ich will gar keine machen. Aber er hat gesagt, ich bin bei dir, ich gehe nicht austreten. Wenn du Prostata-Probleme hast, dann musst du oft austreten. Aber der Heilige Geist, er geht nicht weg. Lass uns doch das begreifen, dass der Herr nie von uns weggeht. Auch wenn wir uns hundsmiserabel fühlen und denken, du schau mich nicht gerade an. Ich hab so viele Fehler gemacht die letzte Woche. Das ist genau das. Wenn du Fehler gemacht hast, geh zum Kreuz und sag, danke Herr für dein Kreuz in meinem Leben. Da lege ich diesen alten Menschen hin und lege ihn ab. Und ich weiß, du bist bei mir, weil es dein Wort sagt. Das hat er uns verheißen. Nun, er sagte, blick ihn an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und das ist ja offensichtlich. Wenn ich zu dir sage, blick mich an und du willst was, dann ist das nächste Schritt. Du willst ja was erwarten, bekommen von ihm, sonst würde er das nicht sagen. Aber hier ging es nicht um Münz, um Kleingeld oder um großes Geld. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann sagt er Folgendes, aufgrund dessen, was er gesagt habe, ich habe das, ich weiß innerlich, ich habe Jesus dreimal verleugnet. Ich habe das und das falsch gemacht. Aber da wusste er instinktiv, dass der Herr zu ihm gesagt hat, nein, das zählt alles nicht mehr, du bist eine neue Kreatur. Die Fehler, die du gemacht hast, habe ich dir längst vergeben, aber ich will dich trotz deiner vergangenen Fehler mächtig gebrauchen. Und er wusste, in ihm ist eine Kraft. Aber die Kraft, wie setzt man diese Kraft frei? Mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, dass Gott mich gesalbt hat und erfüllt mit seinem Geist. Aber wenn wir das unterdrücken, wenn wir das wie bei einer leeren Flasche einen Stöpsel drauf tun und verschließen, kann Gott nichts tun. Weil er wirkt nur durch das, wo er uns treibt. Und der Geist hat eine Treibkraft. Ich habe zum Gabel gesagt im Auto, wenn wir sowas nehmen, wenn du Gas hast, eine Gasflasche, und das ist jetzt mehr als Gas, ist der Geist Gottes und du willst den Stöpsel drauf machen, dann kann es sein, dass das explodiert. Weil das ist ein Treibgas. Aber der Heilige Geist ist kein Treibgas. Aber verstehst du, den kannst du nicht einsperren. Denn wenn du ihn versuchst einzusperren, was macht er dann? Er geht weg. Manche hängen ihn als ein Bild an die Wand. Oder Jesus. Das Bild ist nicht lebendig. Gott wohnt nicht in Bildern, noch in irgendwelchen Gegenständen. Gerade jetzt, wo Weihnachten wieder naht. Und ich habe das ja auch früher gemacht. Und Holzfiguren und den kleinen Jesus in der Mitte rein. Und man zündet eine Kerze an und fällt davor nieder. Das ist alles Religion. Wir brauchen den Auferstandenen. Und hier war die Kraft Gottes gegenwärtig. Und er stellte sich, der Heilige Geist stellte sich zu dem, was Petrus sagte. Und Petrus wurde aktiv. Er tat etwas. Er sagte nicht nur, sieh uns an, Gold und Silber habe ich nicht, sondern er sagte im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf, wandle und geh. Und jetzt tat er etwas, was ich selber auch oft schon getan habe. Hier heißt es, und er griff den Gelähmten bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Und da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Sofort. Das hat Gott getan. Das konnte der gar nicht tun. Das ist eine Sache, die Gott will, dass wir tun. Und die andere Sache ist, die er wirkt. Den Rest. Er ist der Heiler. Er ist es, der uns verändern will. Die Botschaft von heute heißt, gib weiter, was du empfangen hast. Und diese Botschaft richtet sich wirklich an Kinder Gottes, an alle, die wirklich mit dem Herrn gehen. Sie richtet sich nicht an Leute, die den Geist Gottes nicht haben. Die können uns nichts geben. Aber Gott will, dass jeder von uns weiß, dass wir wie Petrus Versager sind, von naturell aus. Aber dass er trotzdem uns liebt, weil er sagt dann später über das eigene Versagen, und das lesen wir auch noch drin, und dann heißt es, und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass derjenige war, der um des Almosen willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und dann heißt es, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen. Als Petrus sie sah, wandte er sich an das Volk. Und jetzt sagt er Folgendes. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch? Oder weshalb blickt ihr denn auf uns? Und jetzt sagt ihr diese Worte, hört gut zu. Als hätten wir durch eigene Kraft oder durch eigene Frömmigkeit, Frömmigkeit, Kraft, eigene Kraft, Frömmigkeit, Religion, nein. Klipp und klar, und das muss uns eine Mahnung sein. Du wirst nicht die Kraft empfangen, indem du religiös bist. Mit eigener Religiosität, mit eigener Frömmigkeit, mit eigener Kraft ist da nichts zu machen. Darum sagt der Herr, hin zu meiner Kraft, hin zu Gottes Kraft, hin zu Gottes Kraft. Denn wenn du Gottes Kraft geschmeckt hast und verändert worden bist, dann erst kannst du ein Gefäß sein, weil du die Veränderung in dir trägst. Du trägst sie in dir und die wirkt immer noch wirksam. Ob du 40 Jahre oder 60 Jahre mit dem Herrn gehst, du bist eine veränderte Person. Und veränderte Personen in Jesus Christus verändern die Welt. Amen. Warum verändern sie die Welt? Und ich möchte das dazu sagen. Es ist kein Show-Evangelium, was ich predige. Ich hasse ein Show-Evangelium. Ich hasse es. Gott hat nicht nötig, dass man eine Show macht. Aber durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes, durch dich und durch mich, kann er etwas tun. Letzte Woche, als wir einen Maler hatten bei uns, einen Bruder im Herrn, musste ich in einen Großmarkt gehen, Baumarkt, und musste Dinge besorgen. Und ich war da drin und kam in ein Regal und suchte jemanden, um ihm um Rat zu fragen wegen bestimmten Dingen, Scharnieren und so weiter. Und ich schaue den an und ich kannte den Mann von vergangenen Jahren oder was. Er ist schon lange dort ein Angestellter. Einer, der einfach die Auskunft gibt. Und ich sah, dass er totale, und zwar hundertprozentig X-Beine hatte, aber so starke, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und wenn er ging, gingen die Beine so. Und ich bin dann weggegangen, bin in die nächste Reihe und dachte, mein Gott, der hatte doch nie solche Beine. Und wie ich darüber nachdenke, ich hatte ihn schon abgegeben, es war alles voller Leute, habe ich ihn mir deutlich, geh hin zu ihm, rede mit ihm. Da dachte ich mal als erstes menschlich, kommt sofort der menschliche Gegenargument. Sind doch zu viele Leute da, was will ich mit ihm reden? Ich weiß doch gar nicht, ob er überhaupt Zeit hat. Weißt du, wenn ein Kunde nacheinander kommt in diesen Baumarkt, gerade Samstag oder so, auch unter der Woche, die Leute haben gar keine Zeit, weil ständig bei ihnen einer steht, ich weiß das von mir selber, haben sie einen Moment Zeit? Schweiz oder Deutsch oder Polen, was auch immer. Ich wundere mich immer, wo die Geduld hernehmen. Jeder will etwas. Und der stand da und ich sagte dann zu ihm, Entschuldigung, ich kenne Sie von früher flüchtig. Sie haben mich schon mal bedient, vor Jahren. Könnten Sie mir sagen, warum Sie das Problem mit Ihren Beinen haben, dass dieses Bein jetzt, dass das totale X-Beine sind, so wie du ein X malst? Und er sagte, ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin von der Leiter gestürzt. Und als er von der Leiter gestürzt ist, ich habe ihn gestern wieder getroffen, hat sich sein Bein total wie ein Winkel auf die Seite gedreht. Es ist richtig wie ein Winkel, wie wenn du ein L machst, hat sich abgedreht. Sag ich, das gibt's doch nicht, sagt er ja. Und was ist dann? Sagt er ja, das haben dann die Ärzte wahrscheinlich gebrochen und dann haben sie alles wieder gerade versucht zu machen, mit Schrauben, mit Nägeln, mit Klemmen, mit allem drum und dran. Und wie er mir die Geschichte sagt, spüre ich auf einmal Gott in mir wirken. Ich wurde auf einmal kühn, genau wie Petrus. Ich habe nicht gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, was ich habe, gebe ich dir. Aber ich habe gesagt, da drüben kann ich mit Ihnen einen Moment dahin gehen. Und drüben auf der Gegenseite war ein, wie nennt man, ein Gabelstapler. Und hinter dem Gabelstapler befand sich ein Stuhl. Und vor dem Gabelstapler war die Information, waren andere zwei Männer. Er sagte, ja, ich sage, es dauert keine 5 Minuten. Ich möchte mal, ich war als Missionar in Argentinien, ich habe viel mit Leuten gebetet, ich habe gesehen, was Gott macht, auch wo vernagelt war die Situation. Gott hat gewirkt und ich möchte das jetzt mit Ihnen ausprobieren. Ich möchte sehen, was Gott bei Ihnen jetzt tun kann. Da hat er gestaunt, sage ich gut, ging mit hin und ich fing an zu beten. In Jesu Namen befehle ich jetzt, dass diese Beine zusammenwachsen, dass sie wieder gerade werden. Das konnte er, war nicht in der Lage, die Beine wieder zusammenzutun. Ist ja klar, weil es von den Ärzten so vernagelt war. Und ich habe gebetet und nach vielleicht einer Minute gingen die Beine zusammen. Da sage ich, stehen Sie auf, stehen Sie auf. Dann habe ich noch gebetet, habe alle Macht der Krankheit geboten und das sage ich, Herr, beweis dich jetzt als Herr über ihn. Schenk ihm Gnade, schenk ihm Gnade. Und ich habe noch eine Weile gebetet über sein Knie, hat mir gesagt, da sind diese Nägel und diese Schrauben drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh auf, stell dich. Und er ging auf, stellte sich. Ich habe ihn gestern wieder gesehen. Es ist um die Hälfte besser geworden. Um die Hälfte besser. Und er war sofort, habe ich gesagt, kennen Sie mich noch? Sagt er, ja. Sag ich, Sie haben doch, wie ich mit Ihnen gebetet habe, die Kraft Gottes gespürt. Sagt er, ja. Ja, sagt er, aber ich weiß nicht, ob das viel besser ist. Sag ich, schauen Sie sich mal an. Ich stand vorhin, gestern, vor ihm, habe ihn durch den Gang beobachtet. Ich wollte sehen, ist es wirklich besser geworden? Wisst ihr, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Und es gibt viele unter uns, und ich sage es auch mit einem traurigen Auge, die sagen, ich habe mit dem und dem geheilt und da ist nichts passiert, hinten nach. Das will Gott nicht, so wird Gott nicht verherrlicht. Stimmt's? Gott wird nicht verherrlicht, wenn wir uns Dinge einreden. Aber es war wirklich besser. Dann bin ich zu ihm hin und er stand da, sage ich, schauen Sie, jetzt bete ich nochmal mit Ihnen. Morgen habe ich Gottesdienst hier in der Schweiz. Sage ich, ich wollte, ich könnte Sie mitnehmen. Aber ich sage wirklich, ich habe mit ihm gebetet, es ist um die Hälfte besser geworden. Wenn er gegangen ist, ist er so. Gott hat etwas getan. Und ich bin dann heimgekommen und dann sagt der Bruder, der bei uns gemalt hat, ich habe es dann kurz erzählt, sagt er, ich habe mir schon gedacht, wo du bleibst. Sicher gebraucht dich der Herr wieder, hat er gesagt. Aber es ist so. Und ich wusste nicht, dass das Thema, was ich predige, dieses Thema ist. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber ich will euch eins sagen. Gott will dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Er will dich dann gebrauchen, wenn du weißt, Gott hat mich verändert. Und du brauchst nur Gott bitten. Herr, führ mich in Situationen. Bring mich mit Menschen zusammen, wo du willst. Du musst es tun, aber ich werde dann gehen. Lass so ein Kairos kommen. Und ich sage euch, so wahr ich lebe, dass Gott das macht, weil ich habe es die ganzen Jahre erlebt auf den Straßen von Zürich, in Spanien, in Argentinien, wo auch immer in Deutschland. Ich habe es erlebt. Gott ist dasselbe. Er kann sich nicht ändern. Und ich möchte euch dazu einige Bibelstellen geben. Diese Bibelstellen sind wichtig, um dich zu ermutigen. In 1. Samuel 2,9. Samuel, wie ihr wisst, war ein Prophet des Alten Bundes. Und der sagte schon Folgendes in 1. Samuel 2,9, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Schreib dir das auf oder merkst dir. Noch einmal, in welchem Zusammenhang meint es denn Samuel? In Zusammenhang auf Wunder Gottes. Der Mensch vermag nicht ein Wunder Gottes zu wirken. Es ist Gottes Sache. Aber Gott will dich gebrauchen. Er will uns gebrauchen, durch uns. Weil, warum? Weil wir der Leib Christi sind. Der Leib Christi stellt dir den Leib vor. Sein Geist fließt in uns. Sein Blut fließt durch uns. Er will uns gebrauchen. Darum, und nun geht es darum, erkenne bei dieser Botschaft. Weil ich spürte, dass Gott euch anreizen will, uns alle anreizen will, aus der Schwachheit, das war die letzte Botschaft, in der Rennbahn des Glaubens, rauf, aus der Schwachheit hineinkommen in den Plan Gottes, dass er dich, gerade derjenige, der sagt, oh Herr, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu kraftlos, darum lässt er ja Wunder Gottes an dir erleben, dass er dich verwandelt und dass du dann sagst, Herr, mach mich sensibel. Und wir lesen in der Bibel, dass selbst Gott die Hanna gebraucht hat, den Simeon gebraucht hat, der durch den Antrieb des Heiligen Geistes in den Tempel ging. Das heißt, du merkst es gar nicht. Plötzlich treibt dich der Geist Gottes, wohin zu gehen. Und in dem Moment kann er dich gebrauchen. Du musst bloß hören auf die Stimme. Aber wenn wir sagen, Gott kann mich nicht gebrauchen, es stimmt nicht. Darum erkenne, was du vom Herrn empfangen hast und gib es weiter. Nun, was sagt Johannes 1,16? Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du ein Kind Gottes geworden bist durch den Glauben, indem du das Kreuz auch erlebt hast, dann steht dir etwas offen. Ich habe eine Botschaft schon hier mal gehalten vor etlichen Jahren. Reich sein im Blick auf Gott. Gott hat uns alles geschenkt. Amen. Was zum göttlichen Wandel dient, sagt sein Wort. Ja. Also, du kannst doch nur geben, was du empfangen hast. Jetzt, was hast du empfangen? Johannes 1,16 lesen wir. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Du hast einen Geist der Begnadigung empfangen. Du hast Gnade gefunden in den Augen Gottes, ist nicht schön? Amen. Und was will denn der Herr, dass du die Gnade weitergibst? Und das können wir dann nicht so oft, weil der Teufel will uns dann in solche Repressalien führen, dass du stocksauer bist. Stocksauer zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deinen Arbeitskollegen, weil er dich irgendwie... Die Tage auch, ich war so nahe dran. Wir hatten gestern von einem Mann Holz, Hartholz bekommen, 5 Stier. Und dann, ich schaue es an und ich sage noch zu dem Mann, sollen das 5 Stier? Sagen, ja, ja, das sind 5 Stier. Und wie wir es aufgeschlichtet haben, sagt der Gabriel, Baba, ich rechne das nach, weil das war genau an der Wand, ich kann das genau ausrechnen. Ich sage es mir lieber nicht, sonst ärgere ich mich. Aber tatsächlich, er hat ausgerechnet und kam dann und sagt, das sind genau 4,4 Stier. Aber ich habe 5 Stier bezahlt. Und ich musste dann in mir gehen, ärgere ich mich jetzt? Entschließe ich mich zu ärgern, weil ich habe für jeden Stier 80 Euro bezahlt? Oder ich lasse es einfach. Dann sagt dann meine Frau zu mir heute, du, ich war draußen, ich habe mir das Holz nochmal angeguckt. Weißt du, ihr habt das so geschlichtet, dass gar keine Luft dazwischen ist. Darum sieht es auch so wenig aus. Da sage ich, du willst damit sagen, der Mann hat auch die Luft dazu gezählt. Nun, ihr Lieben, was ich da sage, ist keine Eintagsfliege. Das wisst ihr alles selber, die ihr mit Holz schürt. Es ist so. Es ist aber eine Frage, wie gehe ich damit um? Wenn ich mich nämlich heute geärgert hätte, hätte ich nicht die Salbung. Ich hätte eine Salbung zum Ärgern. Und dann könnte ich nicht Gott dienen. Sehen wir, das ist Satan. Er will uns durch Ungerechtigkeiten, dass wir im Ärger sind und dann die Salbung Gottes verlieren. Also musste ich den Mann vergeben. Und zwar von Herzen. So fordert es das Wort. Nur noch einmal für die, die es nicht können, das andere. Die Verheißung vom Herrn, Apostelgeschichte 1,8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wir kennen das alles, aber in dem Zusammenhang ist es ungeheuer wichtig, diese Kraft, die wir bekommen durch den Heiligen Geist, wenn wir ihn uns wohnen lassen und bestimmen lassen, dann könnt ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Zion, in Hallwil, egal wo. Egal wo, bis an die Enden der Erde. Und auch Römer 8,15, was wir empfangen haben. Es geht darum, erkenne, was du vom Herrn empfangen hast, was die Bibel sagt. Römer 8,15 sagt klipp und klar, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Was ist Knechtschaft? Wohin führt Knechtschaft? Depression, Unfreiheit, niedergeschlagen, dass du dich immer und vor jedem fürchtest. Menschenfurcht. Du erachtest dich selbst als Kot, das ist schon richtig auf der einen Seite. Aber wenn Gottes Geist in dir drin ist, konnte selbst ein Petrus sagen, was ich habe, was ich habe. Die gute Botschaft heute ist, dass Gott nicht nur jetzt dieses Wort, dass ich das Wort predige und ihr geht dann nach Hause, sondern das Gute an der Sache ist, dass ich das Wort predige, weil der Herr aufgrund des Wortes eine Befreiung wirken will. Dass der oder die Person, die heute noch unfrei ist, dass sie heute verändert nach Hause geht, weil Gott anfängt, in deinem Geist etwas zu tun. In deinem Geist, in deiner Seele eine Veränderung vorzunehmen, dass du sagen kannst in Zukunft, was ich habe. Nicht was ich in meiner eigenen Kraft tue, sondern was Gott mir gegeben hat, das kann ich weitergeben. Und das ist der Sinn der Botschaft, dass Gott dazu steht, genau wie er es bei Petrus getan hat. Denn da heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist die Retterliebe, ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn die wirklich ausgegossen ist, die kommt immer wieder neu, immer wieder neu. Es kommt eine Erneuerung. Ich weiß noch gut, wie ich und meine Frau oft viele Jahre Mühe hatten. Jeder hatte ein eigenes Verständnis, ist ja auch so. Ein eigenes Verständnis vom Wort Gottes, eigene Ideen, eigene Kreativität, die oft nicht harmonisieren mit unseren Vorstellungen von den Männern. Umgekehrt dasselbe. Aber der Herr hat uns dann eine wichtige Lehre gegeben. Sagt, wenn ihr Probleme habt, kommt zu mir ans Kreuz. Denn er hat zwischen Juden und Heiden am Kreuz eins gemacht. Dass ihr eines Geistes auch sein könnt. Und das gelingt immer, wenn wir zum gemeinsam zum Herrn gehen. Und du siehst, dass wir da etwas empfangen haben, was Segen bewirkt. Und wir sollen diesen Segen weitergeben. Durch den Heiligen Geist steht hier, der uns gegeben worden ist. 1. Korinther 2,12. Denn wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Ich habe das anfangs gesagt, der uns in Gefangenschaft bringt, der uns wirklich runterzieht, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, und jetzt geht es, dieses Wort, in Bezug auf Petrus, dass wir wissen können, was Gott uns, dir und mir geschenkt hat. Und das hat nichts mit Hochmut zu tun. Das hat mit Fakten zu tun. Gott hat dir den Geist Gottes gegeben. Es steht auch, als Unterpfand seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die Fülle haben wir bei Gott, aber jetzt ist die Fülle da zum Dienen. Zum Dienen, dir wird immer gegeben. Denn die Schrift sagt, wer hat und das weitergibt, in dem Sinn, der wird empfangen, dass er noch mehr hat. Wer hat, dem wird gegeben, dass er mehr hat. Aber wer nicht hat, von dem wird auch genommen. Was er meint. Das ist die Geschichte mit dem Pfunden, mit den Talenten, der das Talent vergraben hat. Und ist das nicht der Widersacher Gottes, der genau das wirken will, dass er sagt, du bist doch eine arme Maus. Du bist doch ein Nichts, du kriegst keinen Arbeitsplatz, du kriegst das nicht, du kriegst das nicht. Gott kann dich gar nicht gebrauchen, ist gegen das Wort, ist gegen das Wort. Aber der Feind sagt's. Das sind Einflüchterungen vom Feind, der zu dir sagt oder zu einem von uns, du wirst immer in der Knechtschaft bleiben. Nein. Nimm das Wort heute und sag, Herr, ich habe nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. Ich habe ihn nicht empfangen. Ich habe ihn, lass uns das zusammen jetzt ganz laut sagen, alle miteinander. Herr, ich habe nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Und ich habe nicht den Geist der Depression empfangen. Nicht den Geist der Depression empfangen, wieder zur Niedergeschlagenheit. Denn der Herr richtet alle Niedergeschlagenen auf. Und der Herr richtet mich heute auf. Der Herr verändert mich heute, weil es sein Wort sagt. Weil heute das Kairos Gottes ist. Für mich. Ganz persönlich für mich. Halleluja, danke Herr. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Ich möchte euch eins sagen, was uns bewusst sein muss. Ich habe das deshalb auch schriftlich wiedergehalten, nicht, dass es mir der Teufel stehlen will. Ich merke immer wieder, dass auch mir Gott manchmal, dass mir der Teufel manchmal während der Predigt einen ganz wichtigen Satz stehlen will, der wichtig ist in der Aussage. Darum schreibe ich mir jetzt manche Sachen auch auf. Und zwar ein Fakt, ich werde es gleich erläutern. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, heißt es nicht, dass wir ständig von Höhe zu Höhe gehen. Es gibt Leute, die predigen das. Gesalbte Diener Gottes. Du wirst immer oben sein. Aber was sagt denn dann der Psalm 23? Was sagt denn dann der Psalm 23? Und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens? Und was ist dann? Ist der Herr bei mir? Er gibt mir einen reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Also die Botschaft ist nicht ganz korrekt. Die klingt schön in den Ohren, aber es ist eine Verführung. Der Herr sagt, auch durch Paulus, ich bin durch allen bedrängt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber ich stehe wieder auf. Das ist, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Das erleben auch wir, jeder von uns. Und jeder, der hier ist, kann es bezeugen. Denn jeder, der hier ist, hat seine eigene Geschichte, hat seine eigene Geschichtsschreibung, seine eigene Biografie. Stimmt's, Renate? Wo er das bezeugen kann. Wo die Wohnung abgebrannt ist und alles Mögliche. Das ist die Wahrheit. Wenn es dem nicht so wäre, dann wäre ja alles Lüge. Aber die Wahrheit ist, es stimmt, was Gott hier sagt. Nun, der Kampf, in dem wir alle stehen, Das müssen wir einfach sehen. Ist, solange wir leben, ein Glaubenskampf. Solange wir im Leib auf dieser Erde leben, werden wir von Satan bekriegt. Es ist ein Krieg. Es ist der Krieg der Heiligen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt ständig durch den Ort gehen müssen und müssen mit Schwertern und Rüstung kämpfen und dass dann die grüne Minna kommt und dich mitnimmt, weil du wirklich bekloppt bist. Es ist so. Ich habe Diener Gottes erlebt. Ich war in einer Versammlung, das kommt mir immer wieder. Und ich habe das schon mal gesagt. Ich war in einer Versammlung drin und da war ein Missionar mit über 70 Jahren. Sagte, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann gehst du durch die Hauptstraße deines Ortes. Dann geh mal durch die Hauptstraße deines Ortes, nimm die zwei Finger, mach ein Victory, ein Siegeszeichen und schrei ganz laut, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und wenn du siebenmal die Straße rauf und runter genommen bist, brauchst du dich nicht wundern, dass die grüne Minna kommt und dich mitnimmt. Und die sind dann Sieger. Weißt du warum? Weil von ihm heißt es, und man wird seine Stimme nicht auf der Straße rumhören. Verstehst du, es gibt manchmal, auch unter Männern Gottes, gibt es manchmal so viel Euphorie, so viel geistige Aufgeblasenheit, die dann sich als Luftballon, aber dann eine negative Wirkung zeigen, die viel Krach machen. Das will nicht Gott. Darum hat der Herr gesagt, durch Weisheit wird ein Haus gebaut, die Torheit reißt es nieder. Gott will nicht, er verlangt nicht von dir falsche Lippenbekenntnisse. So lang, ich sage noch einmal, das Wort, was ich hier predige, ist für Menschen, die schwach sind, aber die wissen, wie sie da rauskommen können, indem man ihnen die Tür zeigt. Die Tür, da geh hin, da geh hin, da geh hin. Und da wird dich der Herr freimachen. Und du kommst dann auf eine andere Plattform. Du weißt dann, dass es dann eine Metamorphose gibt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Fakt, warum das so ist, Satan hat Angst vor Kindern Gottes, die wissen, was ihnen von Gott gegeben ist. Das ist sein Punkt. Satan fürchtet sich, er fürchtet sich vor Gott. Was haben denn die Dämonen gesagt, die Jesus ausgetrieben hat? Bei den einen. Bist du gekommen, Herr, uns zu verderben vor der Zeit? Ja, die kennen Gott. Sie glauben an Gott. Wusstest du, dass der Teufel an die Existenz Gottes glaubt? Ein Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Wie idiotisch. Der sagt auch, es gibt keinen Teufel. Und der Teufel hat ihn verblendet. Aber der Teufel und seine Dämonen glauben an Gott. Sie wissen, dass es einen Gott gibt. Und sie wissen, dass sie gerichtet werden. Sie wissen, dass sie in den Feuersee kommen. Aber sie lügen dich an. Sie sagen, das gibt es alles nicht. Und darum gibt es diesen heiligen Krieg und Satan hat einen Auftrag, einen jeden von uns zu entmutigen, in eine Position der Kraftlosigkeit zu kommen, in eine Position der Verzagtheit zu kommen. Verzagt ist, wenn du das Gegenteil von Mut. Mut und Freimut sind ein Resultat, haben wir gelernt durch die Bibel, indem du mit Jesus gehst. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gingen, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gingen, mit Jeshua, wie auf Hebräisch heißt. Und das verändert dein und mein Leben. Wenn wir ihm nachfolgen, nicht Theologie studieren, nicht da und dahin, dann werden die Leute erkennen, du bist nicht mehr derselbe. Ist er nicht der, der früher so war? Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Heißt es im Korintherbrief, wenn es nur so wäre, wenn es nur so wäre, dass wir das über Leute aussprechen, was sie nach Gottes Geist sind. Also, Satan hat Angst vor Kindern Gottes, die sich im Kühn, im Geist der Freimut entgegenstellen, weil sie wissen, dass er dann der Verlierer ist. Aber es kommt die Stunde, wo Gott selber gesagt hat, das hat er dieses Jahr im Juni, im Juli gesagt, schon durch Botschaften, dass Gottes Kinder aufstehen, dass er die Gefangenen Zions frei macht. Und wenn Gott sich was vornimmt, dann macht er es auch. Aber er benutzt Menschen wie du und mich dazu. Leute, die wissen, dass sie im Grunde genommen eine Null sind, aber mit dem Herrn. wirklich brauchbare Gefäße sind. Darum ist dieses Wort, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist viel kostbarer als Gold und Silber. Apropos Gold und Silber. Es hat mich sehr befasst in den ganzen letzten Monaten, dass es schon in den letzten Jahren, dass es überall in manchen Bewegungen Gold und Silber ausgegossen wird. Überall. Und die Frage, was sagt die Bibel dazu? Ist das von Gott? Ich habe einen Film gesehen in YouTube und ich möchte das ganz kurz sagen. Ihr wisst, dass ich auch Dinge sage, die nicht jeder predigen würde. Und da wurde ein Ehepaar, ein Pastoren-Ehepaar, ein älteres, mein Alter oder älter, gesegnet. Sie fielen in der Kraft Gottes um. Und dann fingen die Leute an zu rufen. Schaut mal, schaut mal. Und die Kamera fuhr genau auf den Hosenschlitz des Mannes. Genau auf den Punkt. Und ihr wisst, was sich darunter befindet, ihr Frauen. Das ist ganz normal. Gott hat uns ja ein Geschlecht gegeben. Da lag der da und genau oben drüber war ein spezieller Fleck. Und dieser Fleck war aus purem Gold. Goldstaub. Macht Gott das, dass er Männer entwürdigt? Dass er Goldstaub genau an die Stelle des Penis legt? Prüft euch selber. Prüft euch selber. Entwürdigt Gott durch seinen Geist einen Mann, der am Boden liegt und die Kamera nimmt das in Großaufnahme auf? In Großaufnahme? Ich war so entsetzt. Und hatte in der Nacht die Bibelstelle, weil ich nicht schlafen konnte. Ich habe überall gesucht, Gold und Silber in der Bibel. Nichts. Nun sagt komischerweise dieses Wort von Petrus, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Ich habe oft zu meinem Frank gesagt, Frank, wenn auf dir alles Gold, Goldstaub wäre und du bleibst immer noch behindert, macht dir dann der Goldstaub Freude? Nein. Ich denke an die Verführungen, die über uns alle kommen. Und dass nur der Gerechte durch Not errettet wird. Dass da Dinge geschehen. Ich habe selber Goldstaub schon in der Hand gehabt, es wurde heiß in meinen Fingern. Körnchen. Und es gibt massigweise. Aber ich möchte eins sagen. Was brauchen wir denn wirklich? Brauchen wir den Abglanz irgendeines Himmels von oder irgendjemanden? Oder brauchen wir den ganzen Jesus? Brauchen wir die ganze Kraft des Geistes zum Überwinden? Was meint ihr, was wir brauchen? Langt uns ein bisschen Goldstaub? Nein. Es wird uns nicht reichen können. Meint ihr, wir können mit Goldstaub alle Angriffe Satans überwinden? Der Herr sagt, prüft und behalte das Gute. Prüft und behalte das Gute. Und wenn das und das alles wäre und kommt. Darum, ich möchte euch ganz deutlich ermutigen und ermahnen. Lasst euch nicht ablenken und verblenden, weder durch das eine noch durch das andere. Und ihr wisst, dass ich Christus predige. Aber der Herr möchte auch durch seinen Geist, durch den Geist des Herrn, ist der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist. Es ist der Geist Gottes. Er heißt Geist Gottes. Und er will durch uns das wirken. Er war auf den Herrn. Wir haben das gelesen im Lukas. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Und dann konnte er sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, wo wir von Jesus lernen müssen. Und darum predige ich Jesus, was über Jesus die Bibel sagt. Denn er wird Jesus verherrlichen. Und dann heißt es drin, Jesus trieb die Dämonen aus durch
den Heiligen Geist.
Durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Gottes treibt der Dämon die Dämonen aus. Also wenn er, der Sohn Gottes, den Geist Gottes gebraucht hat als Helfer, wie viel mehr brauchen wir den Geist Gottes? Wie viel mehr brauchst du und du und du und wir alle den Geist Gottes? Wie viel mehr? Weil nur durch den Geist Gottes können wir Dämonen, sprich Satan, austreiben. Amen. Das ist so, so wichtig. Ich werde in Kürze gleich schließen. Nun, hier heißt es drin, Es gab viel Kampf. Es gab wirklich viel Kampf. Und in 1. Thessalonicher 2,2 schreibt Paulus, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten, misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott. Trotz diesem Kampf, freimütig das Evangelium Gottes unter euch zu reden, unter viel Kampf. Und in Apostelgeschichte 4,29 sagten die Jünger, als sie vor den Hohen Rat standen, geschlagen waren und aus dem Gefängnis freikamen, sie beteten zu Gott. Und sie sagten, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, die Drohungen der Gottlosen, die Drohungen der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Sieh an ihre Drohungen. Es wird also Drohungen weitergeben. Es wird Christenverfolgung geben. Es ist ein Fakt. Und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Und dann heißt es in Markus 16,20 in dem Missionsbefehl. Oh, nachdem der Herr zu ihnen das gesagt hat, was sie tun werden, legt auf Kranke die Hände, treibt Dämonen aus. Ihr betet dann in neuen Sprachen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann heißt es, und sie gingen überall hin, verkündigten das Evangelium. Und jetzt kommt das. Und der Herr, nämlich der Geist Gottes, der Herr wirkte mit, bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die der Verkündigung folgten. Also du siehst, wir sind nicht allein gelassen. Der Herr wirkt mit. Überall, wo es Kampf ist, heißt es, dass der Herr mitwirkt. Und in Apostelgeschichte 14 in Ikonion, da waren sie auch bedrängt. Da waren die Juden so hässig zu ihnen. Und dann heißt es, unerschrocken verkündigten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Und das ist das, was Gott tun will. Zeichen und Wunder durch den Geist. Und ich schließe mit 1. Korinther 12,4, 11 bis 11. Hier geht es um die Unterschiede der Gnadengaben. Denn es ist ein und derselbe Geist. Ein und derselbe Geist. Jeden wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das heißt, jedem. Jedem. Sag jeder.
Jeder.
Jeder. Also auch ich, wenn ich den Geist Gottes empfangen habe. Das steht hier drin. Und wir müssen uns nach dem Wort halten. Dann heißt es, den einen das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, dem anderen den einen Gnadengaben der Heilungen, den anderen Wunderkräfte und so weiter, Weissagung. Am Schluss heißt es, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Wir sind an diesem Punkt und wir schließen jetzt und dann werden wir beten. Dann werden wir den Heiligen Geist einladen und sagen, du bist der Herr der Gemeinde. Du machst lebendig. Du machst Gebundene frei. Du machst mich frei. Ich will nicht ständig straucheln. Der Herr will dich aus der Straucheln frei machen. Denn vielfach straucheln wir, aber der Herr richtet die Strauchelnden auf. Vater, in Jesu Namen, ich danke dir für dein Wort. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du in Mitte der Gemeinde wirkst, in der Versammlung hier, heute Nachmittag. Ich danke dir, dass du es tust. Und wir danken dir für dein Wort, dass du es bestätigst durch nachfolgende Zeichen und Wunder. Und überall da, wo die Botschaft gehört wird, die Gefangenen zu befreien, der Geist des Herrn ist da. Steh auf aus deiner Schwachheit. Steh auf und lass dich erfüllen mit dem Geist Gottes. Amen. Amen.